Ich bin es gewohnt zu stehen, weil ich immer mit Pater Slavko gestanden bin, Stunden beim Übersetzen. Und diejenigen, die nicht Medjugorje kennen, Pater Slavko war ein Priester, ein Franziskaner, der in Medjugorje gearbeitet hat, 18 Jahre lang. Von Januar 82 bis zu seinem Tod am 24. November 2000. Und in meinem Lebenslauf war dieser Mann 11 Jahre lang, wie so mein Chef, habe ich ihn genannt, weil ich wollte nicht du Slavko sagen oder sie, Pater, wollte auch nicht, da habe ich halt Chef gesagt. Ja. Und ich bin vor fast 30 Jahren zum ersten Mal nach Medjugorje gekommen. Damals war ich also 25, ich bin heute 55 Jahre alt und stand gerade so an einer Kreuzung des Lebens, war katholisch, bin aus einer Familie geboren, die immer katholisch war, die heißen Habsburg. Und war also mein Vater Exil-Ungar, meine Mutter halb Italienerin. Wir haben so in allen möglichen Ländern gelebt, Sprachen gesprochen und so katholisch praktizierenden Glauben. Aber es war doch immer so eine Art Negativglauben, würde ich sagen. Es war einsam, katholisch zu sein, schon damals. Meine Freunde, ich wuchs in Bayern auf, in München, also in Feldafing am Starnberger See, ging ins Gymnasium in Tutzing und meine Freunde glaubten alle nicht. In der katholischen Jugend war ich die Einzige, die zur Messe ging. Und viele Dinge, die meine Freunde glücklich taten, durfte ich nicht, weil ich glaube. Ich hatte so eine Liste von, was ich nicht darf. Aber ich hatte nicht die Liste von, was ich darf, weil ich glaube. Und das war schwierig, weil oft war es eben, ging ich allein nach Hause, wo alle anderen glücklich weitermachten, was sie gerne taten. Und ich ging halt allein nach Haus. Und als ich 25 war, hatte ich in Paris studiert, hatte ich in der Touristik gearbeitet, war auf einem Schiff gewesen, habe in Genf gearbeitet bei Christie's Fine Arts, das ist ein Auktionshaus. Habe also die Welt gesehen, wie sie war. Und ich würde sagen, ich war damals älter, wie ich heute bin. Weil ich damals an die eine Sache nicht mehr geglaubt habe, und das war die Liebe, die Treue. Und vorhin verzeihen, diese ganzen Sachen, das war für mich alles schon weggesteckt. Weil ich habe später erst gemerkt, dass das Wort Verzeihung einfach nicht zum Vokabular gehörte unter uns katholischen Menschen. Ich weiß nicht warum. Das sind so Sachen, die sind mir erst langsam aufgegangen. Und als ich dort ankam, war ich fröhlich, bin viel ausgegangen und so. Und als ich dann Medjugorje kennenlernte, war es 83, und ich sah so ein kleines Foto, schwarz-weiß, von den Sehern auf dem Erscheinungsberg. Und da hieß es, Kinder in Jugoslawien sehen die Mutter Gottes. Und ich habe mir nur gedacht, boff, das brauchen wir nicht, weil wir haben ja Fatima. Mit Fatima bin ich groß geworden. Mein Vater hat uns nach Fatima gebracht, jedes Jahr, weil er nach dem Exil in Fatima seinen Frieden gefunden hat und auch in Portugal gelebt hat. Und daraufhin war Fatima genug, dachte ich. Bis dann plötzlich dieses Eck im Herz, was Fatima ausgemacht hat, so ein kleines Eck war das drinnen, plötzlich groß wurde. Und da hieß es, sie ist dort und ich muss hin. Und dieses sie war diejenige, die ich aus Fatima kannte, die einfach mir plötzlich aus dem Blauen heraus mir gezeigt hat, Medjugorje, da bin ich und da musst du hin. Und das war mit Autorität, ich musste gehorchen. Und ein Verwandter von mir, der ist heute Priester, auch durch Medjugorje, der heißt Johannes, der heißt Elz und der lebt eben, der ist bei Frankfurt irgendwo. Und der hat Busse organisiert, wo wir nur Tanten und Onkel waren, nur Verwandte. Und er hat uns in zwei Zelte hineingelegt, hinter der, also die von euch, die Medjugorje kennen. Da gibt es diesen kleinen Wald neben der Schule, so ein Eichenwäldchen, was so mit so einem Gitter umgeben ist. Damals war kein Gitter, damals war überhaupt alles nur Weinberge und sehr still und leise und ruhig, was heute nicht mehr ist. Gell? Und da lebten wir in zwei Zelten. Die Frauen in einem, die Männer im anderen. Und das waren Zelte vom Malteserorden. Und die Polizei kam und hat uns verboten, diese Zelte zu benutzen, weil ein Kreuz drauf war. Und wir wurden rausgeworfen, die Zelte wurden versiegelt und die Kreuze zerbrochen. Die ältesten Tanten gingen zu den Einwohnern, zu den Cosinas. Und wir lagen im Feld hinter der Kirche. Und diese drei Tage, wo wir da im Feld geschlafen hatten und überhaupt keine Bequemlichkeit hatten, waren die drei Tage, die für mich persönlich mein Leben für immer verändert haben. Und ich habe meine Begegnung auf dem Kreuzberg gehabt, am Križevac, wo ich, wo mir, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wo ich begegnet wurde, ja, so irgendwie, weil die Gruppe ging sehr schnell hinauf und ich bin dann nicht mehr mitgekommen. Es war wie eine unendliche Last, die auf mir lag. Und ich hatte das Gefühl, mein Leben wiegt 100 Kilo und ich konnte keinen Schritt mehr tun. Habe mich hingesetzt auf einen Stein und schaute runter in diesen ganz kleinen, stillen Ort. Und da kam eine Gegenwart um mich herum und diese Gegenwart war lebendig, war ganz ruhig, war unglaublich stark und hat in mich hineingeschaut. Und das, was so erstaunlich war, dieser Blick, der ging durch mich durch hinein und hat mir mein Leben gezeigt mit einem Blick, den ich nicht kannte. Und das Unglaubliche war an diesem Blick, es war null Kritik, null. Es war kein Urteil. Und es war ein solcher Friede und eine Klarheit, die ich noch nie in meinem ganzen Leben vorher erlebt hatte. Und es war aber auch ein unglaubliches Wohlsein. Es ging mir so gut in dem Moment, obwohl ich genau gesehen habe, was alles nicht gut war. Aber es ging mir so gut, weil irgendwie war, es war nicht gehässig, es war nicht spöttisch, es war einfach ruhig. Und ich war irgendwie so angenommen, von Kopf bis Fuß. Und ich habe mich nicht bedroht gefühlt. Und vorher war ich irgendwie der Mensch, den mir andere gesagt haben, Habsburg, reich, dick, dünn, was weiß ich denn, geliebt, gehasst, verspottet, wie das immer ist in der Welt. Aber ich war noch nie gesehen worden, wie ich eigentlich wirklich bin. Wir Menschen kennen uns nicht gut. Und wir wissen uns auch nicht wirklich zu lieben, weil in dem Moment habe ich das gesehen, wie sehr ich noch nie gesehen worden war, nicht mal von meinen Eltern und Geschwistern. Und dieser Blick, der in mich hineinschaute, hat mir gezeigt, dass mein ganzes Katholischsein, wo ich dachte, ich wäre katholisch und im Endeffekt schon ein Pharisäer geworden war, ja, weil ich immer die Einzige war, die nicht Sachen gemacht hat, das kann auch gefährlich sein, sowas. Und in dem Moment wurde mir drei Fragen gestellt. Und diese drei Fragen war die erste, wenn das hier so stimmt, ja so das Tal, die Erscheinungen, dann wie kannst du dich jemals Christin genannt haben? Und in dem Moment wusste ich, dass Christsein was anderes ist für mein Praktizieren. Weil ich habe wohl praktiziert und die Heilige Messe war immer so ein Moment von frischer Luft. Aber die Fülle von einem christlichen Leben, das hatte ich noch nie überhaupt kapiert, was das bedeutet. Ich hatte keine Ahnung. Und die zweite Frage war, wer ist dieser Gott, von dem du sagst, dass du an ihn glaubst? Und ich habe Gott verteidigt, weil meine Freunde oft gesagt haben, geh, der Papst, die Kirche, das ist ja nichts Neues. Das ist ja immer schon angegriffen worden, verspottet worden, kritisiert worden. Ich habe mit Feuer und Flamme keine Ahnung gehabt, wovon ich rede, aber ich habe verteidigt, wie wild, ja. Fand es furchtbar, wenn es angegriffen wurde, hatte aber keine Instrumente in der Hand, zum meine Argumente fundieren. Ich hatte keine, aber ich war unglücklich, ja, wenn man das schlecht gemacht hat, was ich geliebt habe. Und in dem Moment wusste ich aber auch, dass ich diesem Gott noch nie begegnet war. Und in dem Moment ist was passiert, da kam eine andere Gegenwart um uns beide herum und diese Gegenwart hat jeden Winkel in der Luft erfüllt. Das war eine Fülle, sowas, das war das Schönste. Und da kann man, ich glaube, ich weiß nicht, wenn der Himmel mal so ist, wird es nie langweilig. Da ist so eine Fülle und so ein Leben und so was Schönes war dann da. Und die dritte Frage war, gibt es diesen Gott überhaupt? Ja, und da war er. Und er war ganz anders und er war ganz lebendig. Und er hat auch runtergeschaut und in dem Moment habe ich gespürt, dass etwas von mir erwartet, weil er war eine Person, also er hat eine Persönlichkeit, ja. Und da war jemand. Es war nicht ein Energieding oder irgend so, das war jemand. Und der hat von mir zurückverlangt, das, was ich ihm geklaut hatte, gestohlen hatte. Und das war mein eigenes Leben. Ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich mein Leben gelebt hatte, so wie das die Welt gesagt hat. Schon irgendwie katholisch, aber irgendwie eben doch nicht. Und ja, meine Helden halt, die ich mir ausgesucht hatte in den 70er Jahren, so die Hippies und ich weiß nicht, die Rolling Stones, was weiß ich was, Pink Floyd, was halt damals Sache war, vor 30 Jahren, das sind heute sind's andere. Und ich hatte mein Leben so irgendwie gelebt, ja. Und in dem Moment wollte er es zurückhaben. Und da bin ich dem begegnet, der mein Gott ist, mein Vater ist und der Einzige ist, der einen Plan in meinem Leben hat. Aber einen Plan, der spannend ist, der schön ist, der ein Abenteuer ist. Und ich dachte immer früher, das Leben ist furchtbar anstrengend und kann eigentlich nur immer schlimmer werden. Und in dem Moment war etwas ganz anderes da. Und Ich habe kein Wort gesprochen in der ganzen Zeit. Ich weiß auch nicht, wie lange es gedauert hat. Ich habe keine Ahnung. Ja? Ich weiß nur, dass ich dann runtergeschaut habe auf die Kirche und die war plötzlich ohne Dach und da war alles Gold. Der ganze Himmel war goldfarben und lebendig und das ging so hin und hoch und runter. Und dann kam alles vom Himmel runter, wie so in einen Trichter hinein, in die Kirche, in das Gebäude der Kirche von der Pfarrei Medjugorje. Und dann war alles weg. Und ich saß auf meinem Stein und wusste nicht mehr, wie ich heiße, wo ich herkomme, noch wo es hingeht. Ich hatte keinen Schimmer, ja. Ich saß nur da und war ganz ruhig, aber völlig, also sprachlos und wusste auch nichts mehr eigentlich, ja. Und da sah ich Gott sei Dank einen Priester kommen und Gott sei Dank für unsere Priester. Der kam auf allen Vieren hochgekrabbelt, diesen Berg, der damals viel steiler war wie heute, noch so eckiger. Und ich bin aufgestanden, habe gesagt, bitte können Sie mir auf den Berg raufhelfen. Und ich habe Englisch gesprochen, weiß nicht wieso. Der war Holländer, ein Missionar aus Island, ein Montfortaner. Und der hat mich nur so angeschaut, von Kopf bis Fuß, und hat gesagt, komm, follow me, folge mir nach. Und da bin ich mit meinen tollen 25 Jahren, unabhängig, frei, was weiß ich was alles, völlig abgehangen von einem völlig unbekannten Mann und bin ihm nur auf die Sandalen schauend nachgelaufen, weil ich in mir nicht mehr wusste, wie einen Fuß vor den anderen stellen. Die Beziehung zur Erde war anders geworden, alles, zu mir selber war alles anders. Und ich bin dem hinterher, ich habe nichts vom Kreuzweg gebetet, ich erinnere mich an nichts. Ich weiß nur, wir waren mal oben am Kreuz und da habe ich das gemacht, was wir alle machen, wenn wir dort ankommen, das ist erstmal den Drang zur Beichte. Wurscht, wie lange es dauert, aber beichten muss dann plötzlich sein. Und da habe ich mir einfach nur gesagt, darf ich bitte beichten? Und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben etwas erlebt. Ich habe früher wohl so meine Sündenliste gesagt, wo ich aber irgendwie das Gefühl hatte, es wird eh wieder passieren gleich, weil ich nicht die Lösung hatte, dass es anders wird nach der Beichte. Es wurde vergeben und ja, ich ging raus und ja, eben, wie jetzt weiter, ne? Und in dem Moment war die Beichte etwas ganz anderes. Es war wie ein, ich will es immer vergleichen mit einem Exilant, der nach Hause kommt zum ersten Mal. Jemand, der im Exil geboren wurde und in die Heimat kehrt. So ein Gefühl. Und das war ein, wie angekommen. Ich weiß auch nicht. Und es bewegt mich heute wie vor 30 Jahren. Also ich werde auch meine Tränen jetzt, Verzeihung, kommen mir schon wieder. Die habe ich nicht geplant. Aber das ist immer so, wenn ich darüber spreche, weil es immer noch stimmt. Ja. Und es ist immer noch, nach 30 Jahren, jeden Tag ein Nachhausekommen. Entschuldigung. Aber das ist einfach so. Und das Nachhausekommen hört nicht auf. Und es hat damals angefangen, mit dem ersten Mal den Geschmack kriegen vom Zuhause, was wir alle kennen, was ich auch kannte. Danke, Verzeihung. Was ich auch immer kannte. Deswegen weiß ich, dass wir das alle kennen, wo wir her können, wo wir herkommen, wo wir hin sollen. Aber es ist sehr feindlich oft, finde ich, in der Welt. Ja, kalt und feindlich. Und da war dieses Gefühl, endlich gefunden zu haben, was das Einzige ist, was uns froh macht, nämlich Gott selbst. Und das hört nicht auf. Ja? Es geht doch weiter heute noch, nach 30 Jahren. Und ich hoffe, dass es auch nie aufhört und dass der Himmel mal wunderschön wird. Aber da in dem Moment hat dieser Schmerz, der jetzt immer noch da ist, komischerweise, und immer wieder kommt, der kam raus. Aber 25 Jahre lang hatte ich schon längst keine Tränen mehr vergossen. Ich habe gelernt zu weinen. Ich konnte es nicht mehr. Ich war geworden, ja, mir wurscht, alles egal. Was wehtut, stecke ich weg. Ich gehe einfach weiter. Ich war hart geworden. Das habe ich noch nicht gewusst. Aber ich weiß es heute, mehr denn je. Und da fing ein neues Leben an. Nach dieser Begegnung, weil dann wurde Gott selbst zum größten Interesse, zur größten Liebe. Und alles wollte ich wissen über ihn. Ich wollte ihn kennenlernen, ihn lieben lernen. Ich habe gelesen, ich bin rum. Also ein Jahr lang, jeden Monat nach Medjugorje. Und in diesen zwei Tagen, wo ich jedes Mal dort war, mit anderen Menschen, das kamen dann viele mit, wurde mein Leben auseinandergenommen so sehr, dass ich dann anfing, mit Pater Slavko zu arbeiten. Und in dieser Arbeit habe ich angefangen, mich der Mutter Gottes zu weihen. Aber ich wusste ja nicht genau, wem ich mich weihe. Ne? Und da war sie so nett und hat mich einfach hineingeworfen in diese Blume, die Medjugorje ist, und ich durfte an diesem Nektar trinken, darf es heute noch, weil ich dann anfing, mit dem Chef eben herumzureisen und dann auch mit den Sehern. Und jeden Tag mit dem Pater Slavko und mit den Sehern zusammen zu sein, während der Erscheinung, über Jahre hinweg, hat mir diese Frau näher gebracht, diese unbeschreibliche Frau. Und dadurch habe ich auch verstanden, dass sie das war, die mir damals reingeschaut hat, in meine Seele und ich weiß nicht, was sie da gemacht hat, aber dieser Blick, der durch mich durch ist, der blieb und der ist noch heute drin. Ja? Das ist ein Blick von einem Lieben der Menschen, aber ein ganz ruhiges Lieben, nämlich Wissen, dass jeder Mensch ein Recht hat zu leben, weil er von Gott gewollt ist. Und das ist das der Grund, warum wir alle so wichtig sind und so einzigartig und so schön. Und das hat sie mir beigebracht, auch über die Jahre durch die Seher. Und da haben wir viele Erfahrungen gemacht zusammen, wo die Seher auch erstaunt waren teilweise, weil die sehen sie jeden Tag. Ja? Und noch heute, nach 32 Jahren jetzt für die, sagen sie, dass sie finden heute die Worte noch nicht, um zu beschreiben, wie sie uns anschaut, zum Beispiel. Vor kurzem war ich wieder mit dem Ivan bei ihm zu Hause in der Kapelle und da hat er gesagt, so viele Jahre und jeden Tag bin ich mit ihr im Paradies. Und sie kommt aus dem Paradies. Und es ist immer ein Eck vom Paradies mit ihr offen. Und er sagt, ich kann hinter sie schauen und ich sehe glückliche Menschen, unbeschreiblich glückliche Menschen, die rumlaufen, die Gott preisen, die Gott loben. Er sagt, ich sehe wunderschöne Natur. Und er sagt, einmal war ich abgelenkt von dieser Schönheit, die hinter ihr war. Und sie stand vor mir und habe so hinter sie geschaut, weil er sieht auch Engel, sagt er. Also es muss sehr schön sein, was er sieht. Und dann sagt sie, schau auf mich, denn du musst lernen, mir zuzuhören, damit du hörst und verstehst, was ich dir sage und du es deinen Brüdern und Schwestern weitersagen kannst. Und da hat er gesagt, da habe ich mir gedacht, schau das an, das ist doch das Gebetsleben, gell? Das Gebetsleben ist lernen zu hören, lernen zu verstehen, um es dann zu leben, untereinander. Und das ist das, was ich seit diesen vielen Jahren auf viele, viele Weisen kennenlernen darf. Einmal waren wir mit der Seherin Maria unterwegs, da war sie todmüde. Und Pater Slavko hat uns zu viert auf eine Insel geschickt. Es war nicht die Insel Parg, wie wir eine Pargerin haben, sondern es war die Insel Scholter vor Split. Und das ist ja eine kleine, da hatten Freunde von uns so ein Häuschen. Und da waren wir eine Woche allein mit der Maria. Und jeden Abend war Erscheinung. Und der Pfarrer von dort hat nicht an die Erscheinung geglaubt. Also konnten wir nicht nach der Abendmesse in der Kirche die Erscheinung haben, sondern mussten immer weg in irgendeinen Busch. Und da waren wir auch effektiv in einem Busch. Einmal, und zwar auf einem Müll waren wir gekniet, auf so Coca-Cola-Dosen und so. Und da hatten wir ewig lang rumgesucht, haben gar nicht gebetet, nur gesucht, wo wir hin können. Und die Mutter Gottes ist dann gekommen, hat uns da gesehen unter unserem Busch und hat einfach nur so gelächelt und hat gesagt, Kinder, es ist egal, wo ihr seid, Hauptsache ihr seid im Gebet. Und in dieser Woche haben wir etwas erlebt, das war sehr persönlich für mich, sehr schön. Ich spreche gern drüber, weil es so einfach ist, aber auch so umwerfend irgendwie. Und ich hatte ein Buch über die Engel, ja. Und es war mir nicht so sicher, ob das alles so stimmt. Ich hatte so ein komisches Gefühl, ich lese was, aber ob das alles so wirklich stimmt, da habe ich gedacht, gut, so kommst du heute Abend wieder. Und ich wollte erst die Maria fragen. Da habe ich gedacht, nein, ich frage jetzt selber einfach. Während der Erscheinung zeige ich ihr dann mein Buch und sage, bitte, schauen wir mal weiter. Und dann war die Erscheinung, die Maria kniete. Und ich hatte mein Buch in der Hand, habe so hinten so gezeigt. Ich habe gesagt, ciao, ich bin mir nicht so sicher, ob das alles stimmt. Vielleicht kannst du was sagen, du kennst ja besser die Engel. Ja? Du bist ja die Königin der Engel. Und vielleicht kannst du was dazu sagen, bitte, weißt du so. Gar nicht denkend, was ich da eigentlich tue, ja. Ich war auch gar nicht gedacht, ob sie was sagen würde. Ich wollte einfach nur das so machen, aus irgendeinem Grund. Nach der Erscheinung dreht sich die Maria um, mit sie ihren dunklen Augen so angegrinst, hat sie uns so angestrahlt und sagt, ja, wir haben Hausaufgaben bekommen. Ich habe schon gedacht. Und da hat sie gesagt, die Mutter Gottes hat uns gesagt, wir sollen alle einen Brief an unseren Schutzengel schreiben. Ich habe gesagt, das war ich. Ich habe gesagt, ich habe dieses Buch gehabt über die Engel. Und das wollte ich gern, dass sie uns was sagt. Sie hat gesagt, also, wir sollen einen Brief an unseren Schutzengel schreiben und morgen Abend wird sie uns was über die Engel sagen. Und was für mich der absolute Schock war, ist, dass sie erstens mal zugehört hat, dass sie es gehört hat, dass ich das gesagt habe, ja, mein toller Glaube. Dass sie darauf antwortet, habe ich mich auch gewundert. Ich bin sehr gläubig, gell? Und ich habe mir gedacht, ja sag mal, du denkst immer, dass du glaubst, dass du betest und denkst gar nicht, dass sie es hört und bist noch aus den Schuhen gekippt, weil sie geantwortet hat. Es ist irgendwie komisch, gell? Und trotzdem so sympathisch finde ich, dass sie darauf geantwortet hat. Also haben wir den Tag verbracht am Meer, haben unseren Brief geschrieben, haben Lavendel gepflückt und haben dann alles unter dieses Bild getan, wo sie am Abend dann, wo die Maria sich hinkniete. Und dann kam sie war die Erscheinung. Und nach der Erscheinung haben wir unsere Briefe hingelegt an den Schutzengel. Und da hat sie uns gesagt, sie kam mit 5 Engeln an dem Abend. Und hat uns eine Botschaft gesagt, also kurz, hat gesagt, wir sollen mit mehr Mut zu unseren Engeln beten, weil die uns so helfen können und so viel für uns tun können. Und dann hat sie die Maria gebeten, uns alles zu erzählen, was sie jemals mit Engeln erlebt hat. Und da sehen wir, dass die Seher uns nicht viel erzählen, weil sie erleben mehr, wie sie uns sagen dürfen. Ja? Sie dürfen nur das sagen, was die Mutter Gottes ihnen sagt. So ist es, um sie zu schützen auch. Ne? An dem Abend aber hat die Maria sich mit uns hingesetzt und hat uns erzählt, was sie in ihren ganzen Jahren erlebt hat mit Engeln. Und da hat sie uns gesagt, im täglichen Leben, ja, unter Gänsefüßchen, mit der Mutter Gottes kommen öfters Engel. Und da sieht sie manchmal so kleine, junge Engel, also schon aus wie junge Kinder. Und sie sagt, sie machen alles nach, was die Mutter Gottes macht. Wenn die Mutter Gottes froh ist und über uns betet, was sie anscheinend jeden Tag tut, machen die das auch, machen sie nach. Aber schauen sie an dabei, ja. Und so irgendwie hat sie so gemacht, sein Zeichen. Und die haben Flügel und kleine Tunikas und dann tun sie so mit den Flügeln schlagen, ja. Und dann, wenn die Mutter Gottes traurig ist und Schmerz zeigt, dann sind sie noch viel trauriger und sind so neben ihr her. Und schauen sie aber dauernd an und machen sie nach. Ich finde das so süß irgendwie, gell? So nett. Und Königin der Engel. Und dann hat sie uns erzählt, hat sie größere Engel gesehen, die gleich ausschauen, nur verschiedene Haarfarben, kleine Tunikas und so. Und dann hat sie gesagt, riesige Engel, die den ganzen Himmel also voll gemacht haben, dass überhaupt nichts mehr Blaues zu sehen war, enorm und um uns herum voll davon. Ja. Und die Maria hat gesagt, das, was erstaunlich ist bei den kleinen Engeln, ist die Art, wie sie uns anschauen, die Tiefe von ihrem Blick und dass sie der Mutter Gottes alles nachmachen. Habe ich mir gedacht, schau, ich habe das dem Pater Slavko erzählt, also voller Aufregung, und er hat gesagt, naja, was ist denn neu daran? Der Theologe, gell? Sie sagt, alles ist neu. Sie hat es gerade erzählt. Ich sage, das ist nichts Neues. Das ist das, was die Kirche immer schon sagt. Ich habe gesagt, ja, aber anders, weil sie es jetzt sagt, jetzt erlebt. Es ist halt einfach neu in der Freude, würde ich sagen, vielleicht. Und bei mir ganz primitiv neu im Glauben. Toll katholisch, ne? Und habe alles neu gelernt, alles. Einfach durch die Art, die Nettigkeit und die Nähe der Mutter Gottes. Und sie ist, wie man das so sagen kann, die ist wirklich eine von uns. Und unglaublich nett, ja. Und der Ivan sagt, wenn man ihren Blick sieht, was für eine Zärtlichkeit da drin ist. Sie hat Tränen der Zärtlichkeit, wenn sie uns anschaut. Und wir sind nie eine Masse für sie, sondern er sagt, er beobachtet sie während der Erscheinung, wie sie über uns betet. Und sie sagt, er sieht ihren Blick, was so geht, von links nach rechts, über jeden Einzelnen. Über jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne wird mit einer solchen Liebe angeschaut, dass er sich nie davon genug kriegen kann. Er sagt, sie betet nie so über uns, sondern immer mit offenen Händen. Mütterlich segnet sie uns. Und den anderen Segen sagt sie, der größte, den wir kriegen auf dieser Welt, ist der von unseren Priestern. Das ist ihr Sohn Jesus Christus, der uns segnet. Und sie macht viele Sachen wieder klar. Und über die Jahre hinweg haben wir alles Mögliche zusammen erfahren mit den Sehern, auch mühsame Momente. Zum Beispiel mit dem Ivan waren wir in Australien. Es war eine wunderschöne Reise, aber lang, mehrere Wochen, wie in Pater Slavko. Wir haben uns alle gestritten, ne? Und der Ivan und der Pater Slavko angefangen, der liebte so zu argumentieren Sachen. Und ich habe ja keine Ahnung von nichts, also konnte gut argumentieren. Ich war immer fertig am Ende und er war zufrieden, hat gesagt, jetzt haben wir gut diskutiert. Ich war völlig fertig, hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte. Und der Ivan hat gesagt, jetzt schon wieder streiten Sie sich, ja? Und wir waren wieder mal in so einer Atmosphäre und es war heiß. Wir waren in der pazifischen Seite von Australien, kochend heiß. Und es war wieder ein Abend. Und es waren immer 10.000 Menschen da. Es waren Parks voll. Ja. Also es war jeden Tag ein vollkommenes neues Erleben mit vielen Menschen. Und für alle waren wir endlich da. Und das einzige Mal, dass sie dabei sind. Also kann man nie sagen, ihr seid für mich die Hundertsten. Sondern es ist jedes Mal wirklich wichtig, dass alle kriegen, was Gott möchte, dass sie kriegen. Ja. Und es ist halt nur ein Franziskanerpater und eine arme Übersetzerin, ja. Und das ist halt, wir sind nur Menschen, gell. Und der Ivan hat diese Kraft, weil er die Mutter Gottes jeden Tag sieht und der Pater Slavko und ich, buh, Heilige Messe, aber auch Wüste, auch oft gar nichts, gell. Und also wirklich nur aus der Entscheidung raus dann mitgemacht und aus der Liebe raus auch, ne. Und an dem Tag weil der Ivan konnte nicht mehr, der hatte die Hitze also zu viel, konnte uns nicht mehr aushalten und hat gesagt, ich komme nicht mit. Jetzt geht ihr alleine heute Abend. Und der Slavko sagt ihm, bitte nicht, die kommen ja nicht wegen uns. Die kommen ja nur, weil sie dich sehen wollen alle, ja? Nein, ich komme nicht mit. Also es verging die Zeit, wir gingen ins Hotel, es gab Klimaanlage, es wurde kühler und er kam mit, Gott sei Dank. Und aber noch mit uns, wir haben nicht geredet zusammen, ja? Wir sind tolle Zeugen gewesen. Echt, da sieht man, wie groß die Güte Gottes ist und die Gnade, dass es nicht abhängt von den Helden, die Menschen sind. Das sind nämlich nicht, ja. Einfach nicht. Und wir sind nur geliebt, unglaublich geliebt, aber nicht vollkommen. Und an dem Abend haben wir einen Rosenkranz gebetet zusammen und alles und kommt der Moment der Erscheinung und der Ivan sagt, komm, ja, auf Englisch, so zu mir, so, macht so im Kopf. Und ich soll auch in die Sakristei zur Erscheinung. Gut, ich gehe ihm hinterher. Und da war ich in dem Moment, während der Erscheinung, war ich schlechter Laune. Pardon. Und habe der Mutter Gottes gesagt, was sie ihm doch bitte sagen sollte. Ja? Ich habe gesagt, gut, sehr schön, er sieht dich, aber hier bitte. Ja? Ich habe nämlich jetzt genug von ihm, also sag's ihm bitte, wie er sich ändern soll. Ja? Mein toller Charakter. Weißt du? Ja, 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 ja. Und Moser. Und ich schaue den Seher nie ins Gesicht während der Erscheinung, weil ich immer mit der Bete, ja, oder mit der Mutter Gottes bin. Und an dem Abend habe ich aber hingeschaut zum Ivan, weil ich mich irgendwie schlecht gefühlt habe trotzdem. Und sehe, wie so das Wasser runterläuft. Und er lächelt sie so an und sein Kopf geht. Er sagt ja. Und er sagt irgendwas, was sich so anhörte, wie ich halte es aus. Und die Erscheinung ist vorbei. Ja, ich war mir schon nicht mehr so sicher meiner Sache. Und er hupft durch die Sakristei herum so, ganz mich so anschauen mit seinem kleinen frechen Gesicht, weil er genau wusste, was ich gemacht hatte natürlich, weil sie ihm bestimmt irgendwie was zu verstehen gegeben hat, dass er mir was Nettes sagen soll. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich bin der glücklichste Mann auf der Welt, denn sie hat mir Sachen gesagt, süß wie Bonbon, süß wie, also Süßigkeiten. Ich habe mich gefühlt wie eine böse alte Krätze, weil ich hatte gemosert, ich hatte meine Liste der Kritik und gemäß meinem Ding sollte er sich ändern, ja? Pustekuchen. Was hat sie gemacht? Sie hat verstanden, dass er müde ist, dass er heiß hat, dass er schüchtern ist, was er ist und hat ihn einfach so geliebt, dass dieser Bub mit einer Kraft hinterher auf die Pilger los ist, mit einer Liebe. Der hat ein so schönes Zeugnis gegeben an dem Abend. Und ich war gedemütigt bis in meine Fußsohlen hinein. Und das ist die Wahrheit. Und so ist es die ganze Zeit, ja. Das sind Erfahrungen von einer ganz anderen Liebe, die so stark ist und so groß ist. Und nicht, sie sagt nie, dass wir so toll sind, aber sie sagt, wie sehr wir geliebt sind. Und wie sie uns vertraut, dass wenn wir die Gnade Gottes annehmen, alles sie mit uns die Welt verändern will. Und mein Gott, nochmal, es sind 30 Jahre und noch hört es bei mir nicht auf. Es wird doch nie aufhören, glaube ich, bei niemandem von uns, bis wir drüben angekommen sind. Und der Ivan und alle sagen uns immer, mach aus deinem Herz einen guten Boden, damit alles, was die Mutter Gottes jeden Tag in unsere Herzen sehen möchte, auch wirklich Früchte tragen kann. Und dann gibt sie uns Gott sei Dank ja die Botschaften, mit denen wir immer wachsen können. Und dieses Wein, und als wir jetzt diesen unglaublichen Heiligen Vater bekommen haben, diesen Franziskus, wo der angefangen hat zu sprechen, hatte ich das Gefühl, dass alles, was ich gelernt habe in den 30 Jahren, aus seinem Mund so rauskommt. Dieses ganze Fasten, das Beten, das Verzichten, das Armwerden, damit die Welt, damit die Armen reicher werden. Diese ganze Art dieser Zärtlichkeit für die Menschheit, die er ja wirklich jeden Tag lebt und jeden Tag zum Ausdruck bringt, den Pater Slavko habe ich oft übersetzt, wo er genau solche Sachen gesagt hat, ja. Und alles diese Weihe, die er jetzt letzte Woche auch gemacht hat, dass er wieder, er hat dieses schöne am Abend davor gesagt, wir sollen uns unter ihren Blick stellen. Unter diesem Blick, diesen zärtlichen, mütterlichen Blick. Der Kardinal Bergoglio hat dem Ivan im März erlaubt, seine Erscheinung in Buenos Aires zu haben, in der Kathedrale. Der Ivan war dort. Und kurz danach war er Papst gewählt worden. Ja, das war März jetzt. Und da hat die Mutter Gottes eine Riesenbotschaft gegeben, eine ganz lange, die ich jetzt nicht erinnere genau, weil sie auf Spanisch ist, aber sie hat gesagt, ich gebe euch so viele Gnaden und ihr merkt es nicht. Und das war kurz bevor Kardinal Bergoglio der Heilige Vater wurde. Ja. Und der kennt Medjugorje gut. Und ich habe das Gefühl, dass alles, was sie uns beibringt, jetzt integriert ist einfach. Und das ist für mich so ein Friede und so eine wunderschöne Sache, weil oft haben wir uns gesagt, wie kann die Kirche Medjugorje anerkennen, weil es ja noch geschieht. Und Gott sei Dank noch geschieht. Und die Seher, die Mirjana und der Jakob und die Ivanka sagen uns, dass sie ihnen gesagt hat, dass die jährliche Erscheinung bis am Ende ihres Lebens passieren wird. Und die sind ja jung. Und die haben nicht das Gefühl, dass sie bald sterben werden. Das kann dauern. Dai Boże, hoffentlich noch viele, viele Jahre. Und es wird mal vorbei sein. Sie hat es auch schon angekündigt. Nee, aber wie, wann, wo, was? Keine Ahnung. Aber in der Zwischenzeit leben wir unter ihrem Blick. Und das ist genau der Punkt, den uns die Seher versuchen, jeden Tag nahe zu bringen, wie wir geliebt sind. Und für mich persönlich war das der Schlüssel, dass ich mich jemandem weihen kann, dem ich wirklich vertrauen kann, der nie eins von seinen Kindern verrät, nie. Nicht hinter unserem Rücken uns lächerlich macht, bloßstellt. Immer unsere Würde und unsere Ehre wirklich beschützt. Und da war wieder mal so eine kleine Begebenheit, die mir die Seher erzählt haben, die ich auch wichtig finde. Sie hatten mal die Erscheinung zusammen, alle. Und die Mutter Gottes hat einem von ihnen, ich weiß nicht mehr wem jetzt, etwas gesagt, was ein bisschen persönlicher war und ein bisschen irgendwie delikat so. Und die Maria hat gesagt, wir haben wohl gemerkt, dass sie ihm oder ihr was gesagt hat. Und das war irgendwie, wussten wir, dass es so ein bisschen so ist. Aber wir haben nie ein Wort verstanden von dem, was sie ihm gesagt hat. Also wurde derjenige von den Sechsen, oder wie viele es damals waren, nicht gedemütigt vor allen anderen. Sondern sie hat geheim mit ihm was besprochen, was ihn berührte. Sie wussten, dass es um was Delikates ging, aber er wurde nicht bloßgestellt. Und auch, erinnere ich mich, hat die Maria mir erzählt, dass am Anfang hat sie doch zur Beichte eingeladen, ganz in den ersten Tagen der Erscheinung. Und da hat sie ihnen gesagt, wenn die Menschen um euch herum mein Kleid berühren wollen, dann können sie das tun. Und die Maria hat gesagt, damals konnten sie reden, noch mit den Leuten um sie herum während der Erscheinung, was sie heute nicht mehr tun, weil sie nichts mehr drumherum bemerken. Ja? Damals war das anders, in den ersten Tagen. Und sie hat gesagt, viele wollten das Kleid berühren. Sie hat die Hände genommen und auf das Kleid draufgelegt. Und sie hat gesagt, alle haben irgendetwas gespürt, ja, irgendeine Präsenz, warm, kalt, irgendwas. Aber die Maria sagte, ich sah, dass jede Hand einen Abdruck hinterließ auf dem Kleid von der Mutter Gottes. Manche einen sehr dunklen Abdruck, manche einen helleren. Und sie sagte, ich wusste genau, wer den dunklen Abdruck hinterlassen hat im Moment der Erscheinung. Und sie hat gesagt, dann haben wir angefangen zu weinen und gesagt, hört auf, ihr macht sie schmutzig. Und danach hat sie ihnen gesagt, ihr müsst wissen, meine Kinder, dass die Sünde euch beschmutzt. Diese Flecken auf meinem Kleid sind eure Sünden. Und die Maria hat gesagt, und da sagt sie, ich lade euch ein, zur Beichte zu gehen. Mindestens einmal im Monat. Und es gibt keinen Mensch auf der Welt, der das nicht braucht. Und die Maria sagt, dass im Moment, wo sie die Hand draufgelegt hat, hat sie gesehen, wer was hinterlassen hat. Nach der Erscheinung vollkommen vergessen. Also siehst du, sie weiß heute nicht, sie kann heute nicht in der Versuchung sein zu sagen, ja du, dein Handaufdruck war aber schwarz. Weißt du, das, Menschen würden das ja tun, immer im Hinterstübel so denken. Ne? Ja du. Und das ist eben gar nicht. Und das ist so schön, finde ich. Dass das irgendwie so, wir sind sehr, sehr sicher mit ihr. Und das ist das, was für mich persönlich, ich fühlte mich nie sicher mit Menschen, ja, nie. Ich weiß nicht warum, es war einfach so. Und das hat sich wirklich geändert, weil heute ist alles anders in mir drin, weil einfach alles neu angefangen hat. Und das ist ein Weg, der nicht aufhört, ja, der weitergeht. Und wir werden noch sehen, was alles kommt. Ich war jetzt mit der Maria in Wien, da war sie beim Kardinal Schönborn wieder, beim großen Gebetstag am 24. September. Da hat sie einen so starken Aufruf getan, hat einfach nur gesagt, kehrt zurück zu Gott von ganzem Herzen, mit eurer ganzen Seele, mit eurem ganzen Geist, mit eurem ganzen Wesen, kehrt zurück zu ihm. Und sie hat uns gesagt, die Mutter Gottes schaut uns an, jeden Tag so, wie wir sind, nämlich ihr Liebstes, ihr Schönstes und ihr Teuerstes. Also das ist wieder genau so. Nee, das hat sie jetzt wieder bestätigt und nochmal neu gesagt. Sagt, mit dieser Kraft kann sie alles aushalten, was in ihrem Leben ist. Jeder von den Sehern hat seine Kreuze und seine Sachen. Und sie gehen damit um wie wir. Und wenn sie die Botschaften kriegt, kriegt sie zuerst selbst. Nee? Und dann sagt sie es uns weiter. Und das ist auch nicht so leicht. Aber sie fühlen sich mit ihr vollkommen sicher und geschützt. Und der Ivan sagt das auch jeden Tag, bespricht er mit ihr Sachen vom täglichen Leben, Der hat auf eine männliche Weise seine Beziehung zu ihr und die Maria auf eine feminine Weise ihre Beziehung zu ihr ganz anders. Wie wir wissen, Männer und Frauen sind so verschieden. Und ich lerne und beobachte, wie der Jakob ist, wie der Ivan ist, wie die Maria, die Ivanka, Mirjana, allen höre ich zu und schaue, wie sie ganz verschieden über die gleiche Frau sprechen. Ne? Also es ist wunderbar, finde ich. Und jeder ist ganz anders und jeder spricht aber mit dieser gleichen tiefen Liebe, mit der sie geliebt werden, auch zu uns. Ja. Ich weiß nicht, ist die Zeit um? Keine Ahnung.
Ihr könnt uns, wenn ihr noch Fragen da.
Ja, klar, wenn jemand hat, natürlich.
Also, Lola, boah. Also, mir fällt dazu nur ein, was für eine Gnade, dass wir dabei sein dürfen.
Glücklich, ja. Glücklich.
Also es war am Anfang klein, still, ruhig, leise. Und wir haben die Tage draußen verbracht ohne Kaffee. Hier gab ein kleines Kaffee mit einem so Mini-Espresso. Es gab nichts, keine Souvenirs. Es gab im Pfarrhaus so ein paar Rosenkränze. Aber das war es, ja. Und es bestanden die Tage daraus, draußen zu sitzen, weil wir nichts zu tun hatten. Auch im Winter, im Auto, mit Motor an, weil es kalt war, geschneit hat. Also es war eine Wüste auch oft menschlich, ja. Jetzt ist es bequemer. Aber ich glaube auch, dass die Welt sich sehr verändert hat. Auf eine gewisse Weise, weil ich höre es in den Pilgern. Die Pilger kommen jetzt und brauchen Ausruhen. Die brauchen sich entspannen. Die brauchen auf eine gewisse... Wir haben damals in Zelten geschlafen, waren irgendwie so die Pionierpilger. Aber das wäre heute für viele unerträglich, weil sie schon so belastet sind von der Welt, wie sie ist. Dass sie kommen, und mir hat eine Frau gesagt, wenn ich nach Medjugorje komme, möchte ich einige Tage kommen und möchte mich aber auch ausruhen. Beten gehen, Frieden finden. Das hängt aber zusammen auch mit Entspannung. Und so, also sehe ich darin sehr viel Positives, weil es gibt es für alle Möglichkeiten. Ja, es gibt welche, die brauchen mehr Luxus, die haben den und dann andere nicht. Und was ich nur sehe, die einzige Sorge, die ich hätte, ist, dass die Menschen, die diese Kredite haben für diese großen Häuser, die Sorge des Kredits haben und daraufhin die Pilger jagen oder so. Ne? Dass die Pilger die einzige Quelle sind. Und das kann schwierig werden. Aber da würde ich sagen, wir müssen beten für die Pfarrei. Und die Gospel hat oft gesagt, dass wir nicht verlieren sollen, was sie uns spirituell schenkt. Wenn wir uns zu viel Sorgen machen, muss Materielle. Das ist, kann sein, aber das ist je nach Mensch verschieden. Ne? Müssen wir mit jedem reden und das weiß ich nicht. Ich weiß, dass viele Menschen finden es scheußlich, echt hässlich. Die kommen und sagen, wow, das ist ja furchtbar hier, das ist ja ein reines Geschäft. Ich sage immer, du, das ist auch einer von den einzigen Orten, wo es Arbeit gibt in diesem Land. Die Menschen kommen aus Zentralbosnien, weil sie wissen, in Medjugorje werden sie, auch wenn es nur für den Tag ist, angestellt. Die Situation ist schwer im Land. Also Gott sei Dank gibt es Geschäfte, wo junge Frauen angestellt werden, wo sie einen Verdienst haben können. Viele Menschen sind gerettet durch Medjugorje, dadurch, einfach auch materiell, weil es Arbeit gibt und so. Manche kritisieren und sagen, es ist jetzt, weißt du, so wie die, wie heißt das da, dass es wie ein Marktplatz geworden ist, das heilige Haus Gottes. Vielleicht. Ich erlebe es nicht so, weil ich sehe, wie die Menschen kommen und riesige Gnaden kriegen, auch heute, weil die Gegenwart der Mutter Gottes ist da. Und die Heilige Messe ist da, die Anbetung ist da, das sakramentale Leben ist da, die Berge sind da. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich erlebe es nicht als nur negativ. Ich sehe wohl die Gefahren. Aber das Schöne ist, die Mutter Gottes hat vorbereitet, indem sie uns das Matthäus-Evangelium gegeben hat, Kapitel, was ist es, das sechste, Vers, dass man kann nicht zwei Herren dienen, nicht dem Geld, ne? Und auch die Vögel sind so schön und die Blumen und so das, dass sie uns wirklich Gott anvertrauen und nicht dem Geld nachjagen. Das hat sie schon damals am Anfang gesagt. Also ich glaube, jeder, der das angenommen hat, ist nicht in Gefahr. Und viele Pilger kommen, Hunderttausende, und sie müssen schlafen, essen, sich duschen, ne? Also es ist schon wichtig, und wenn es kalt ist, ist es auch besser, wenn man älter ist oder wenn man empfindlich ist, dass man warm schläft. Da kann man sich auch besser entspannen und dann auch sich besser beten und nicht nur mühsam klappernd in der Kirche sitzen, wie früher. Ne? Es war eiskalt früher alles. Also es ist schon gemütlicher jetzt, finde ich. Es ist irgendwie auch entspannender so. Ne?
So, also, ja.
Ja, und auch, ich glaube auch, und der Anspruch der Pilger ist gewachsen. Ich erinnere mich noch, in den Ende der 80er, Anfang der 90er, da hatten wir Unterkünfte, wo halt eine Dusche und eine Toilette auf dem Gang war. Da musste man mit anstellen. Das ist heute eigentlich fast nicht mehr möglich. Also heute brauchen wir Zimmer, wo jeder seine Dusche und Toilette hat. Das ist einfach der Standard heute. Und viele Menschen, wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt schon irgendwo auf dem Weg, aber die Neuen kommen aus der Welt, aus dem Komfort und auch über den Luxus der Welt. Sie verstehen noch nicht, dass es jetzt eine Wallfahrt ist, wo man vielleicht auch verzichten kann, soll, darf. Ne? Sondern die kommen und haben Ansprüche, die sind gewohnt im Hotel, im Service. Und das muss man auch mit berücksichtigen, dass sie so erstmal hier ankommen, bis sie dann verstehen, dass Mittelmeerien nicht der schöne Hotelaufenthalt ist, sondern dass es da mehr gibt, nämlich geistiges Brot. Ja, Müller, vielleicht noch ein paar Worte zur, du hast den vorher erwähnt, dass bei der Maria mal die, einmal zu Hause die Statue.
Bei der Witzka.
Witzka.
Ja, die jetzige.
Wurde, ah ja. Mhm. Früher. Aber jetzt haben wir erfahren, wir wissen, jetzt im August, meine ich, im September,
ja.
War die Statue bei der Witzka, die zu leuchten begann. Ja? Ich habe es nicht gesehen, ich war nicht dort bisher, aber vielleicht kannst du etwas dazu sagen, dass wir einfach informiert sind, was da Sache ist.
Ja. Also was passiert, ich war in Wien, als wir davon gehört haben, und es wurde berichtet, die Schwester Olga hat angerufen, hat gesagt, es leuchtet eine Statue. Ich hatte davon nichts gehört, sah dann auf Facebook sofort Bilder, grün, so fluoreszentes, die Statue, die bei der Witzke im blauen Haus, also im alten Haus steht, in dem Zimmer, wo früher die Erscheinung war, die leuchtete plötzlich so grün auf dem Bild. Ja. Und das Foto war gemacht von einem Mika Vassil, der also kein Lügner ist, der ist echt, der führt auch die Pilger. Und dann, als ich nach Medjugorje zurückkam, fragte ich meine Freunde, die alle hingegangen waren. Und das sind keine Fanatiker, das sind dortige, gebürtige, unsere Nachbarn. Und die haben mir Folgendes gesagt, sie sind alle hingegangen wie in den ersten Tagen. Es hat einen riesen Aufruhr gegeben bei den Einwohnern, weil es im Haus von der Witzka war. Und sie fühlten sich so wie die Wunder der ersten Tage, weil da sehr viele Zeichen geschenkt wurden, ja, die auch für die Einwohner sehr ermutigend waren in den schweren Zeiten unter dem Kommunismus. Und jetzt sind sie belastet durch den Materialismus, also sind sie gerannt, Schlange stehen, zum Haus von der Witzka. Und meine Nachbarin Silvana hat mir gesagt, weißt du, wenn wir von ganzem Herzen, von ganzer Seele gebetet haben, habe ich mit meinen Augen gesehen, dass diese Statue von innen heraus weiß geleuchtet hat plötzlich, von innen heraus, wie so fluoreszentes Licht aus ihr rauskam. Und sie sagt, es war nicht ein Licht wie eine Lampe, es war ein lebendiges Licht mit einer wunderschönen Atmosphäre. Das ist die Erfahrung von Silvana. Und es wurde die Witzka gefragt, und ich habe gelesen den Satz, also ich nehme an, er ist nicht erfunden, hat sie gesagt, schaut, freut euch, dass sie nicht weint, dass sie sich in Licht hüllt, wenn wir beten, also beten wir. Ich glaube, das ist es. Ja. Und die Statue ist nicht mehr im Haus von der Witzka im Moment, ist, glaube ich, in der Pfarrei irgendwo, und der Pater Marienko kümmert sich darum, damit die Pfarrei untersucht und auch Stellungnahme machen kann, irgendwie so. Ich weiß nicht, mehr weiß ich nicht, dass sie geschützt ist, klar, ja. Und so, also was dann mit ihr passieren wird, ob sie weiterleuchten wird, das wird sich zeigen. Das wissen wir nicht, gell? Ja.